Der D-Book-Podcast vom Malteser Hilfsdienst mit Uta Maria Santop.
Herzlich willkommen, hier ist wieder der D-Book-Podcast vom Malteser Hilfsdienst mit Uta Maria Santop.
Hallo.
Hallo. Und wir wollen uns in der vierten Folge mal über das Thema Personalmanagement beziehungsweise über Personalschutz unterhalten. Das ist ja ein sehr weites Feld, aber du bist ja sicherlich gut gebrieft und hast auch viel Kontakt mit dem Personal.
Ja, in der Tat. Also wir haben ja schon mal über das Gewaltschutzkonzept gesprochen und da ist auch ein Baustein das Personalmanagement und das wird so ein bisschen außer Acht gelassen gerne. Also viele denken, bei Gewaltschutz geht es nur um die Bewohner und das ist nicht so. Es geht auch um die Leute, die dort in den Unterkünften arbeiten. Das ist eine Arbeit, auf die muss man sich gut einstellen. Da braucht es Kompetenzen und in diesem Personalmanagement, was man so gemeinsam mit der Heimleitung besprechen kann oder mit dem Träger oder Betreiber, will man natürlich auch das Personal schützen, zum Beispiel vor Krankheiten oder auch vor Situationen, wo sie vielleicht nicht wissen, wie sie damit umgehen, dass es da auch Deeskalationsschulung gibt, dass man da einfach Handwerkszeug für die Leute bereithält, Übungen, Rollenspiele, wie kann ich mit solchen Situationen umgehen und dass auch zum Beispiel eine Arbeitsumgebung so geschaffen wird, dass die Mitarbeiter sicher sind. Jetzt gerade in Corona-Zeiten haben wir da natürlich besonders zu tun, dass man vielleicht solche Schutzwände auch einbaut in dem Beratungsbereich, an dem Tresen zum Beispiel, im Informationsbereich oder dass auch die Abstandsregelungen eingehalten werden mit Markierungen. Das wäre jetzt im Corona-Bereich wichtig oder die Mundschutzmasken. Und ansonsten haben wir immer auch den medizinischen Dienst auf dem Schirm. Also man sollte schon seine Mitarbeiter auch dorthin schicken für Impfungen aller Art. Da wären so zum Beispiel TBC-Screenings gut, wenn man das auf dem Schirm hat. Man hat Klienten, die eventuell diese Krankheit haben könnten. Das wird dann sehr eng abgestimmt mit dem Gesundheitsamt oder auch Impfungen bei Hepatitis. Wenn es Bewohner gibt, die diese Krankheit haben, ist es natürlich auch ganz wichtig, dass die Mitarbeiter davor geschützt werden und da dementsprechend vom Arzt untersucht werden. Ja, auch eine interkulturell sensible Schulung gehört dazu. Wenn man jetzt mit Flüchtlingen arbeitet, muss man auch sich emotional auf diese Situation vorbereiten. Man muss wissen, wie gehe ich mit den Menschen um? Was haben sie vielleicht für besondere Problemlagen, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die aus Kriegsgebieten kommen, die eine sehr lange Flucht hatten, eine sehr gefährliche Flucht haben, die sehr viel verloren haben, die vielleicht auch eine andere Kultur haben, die mit unserer nicht so vergleichbar ist, die anderes Essen kennen, die eine andere Art haben, Konflikte zu bewältigen, ist es immer auch eine gute Sache, wenn man die Mitarbeiter schult und das nennt sich interkulturell sensibel schulen.
Ja, das heißt jetzt also, da lernen die quasi die Kulturen und wie man damit umgehen kann, ja?
Ja, zum Beispiel, oder dass man auch versteht, warum regt sich der Bewohner jetzt so auf? Was ist sein Problem? Also sagen wir mal, es gibt in der Essensausgabe vielleicht nicht so das Essen, was demjenigen schmeckt und wir verstehen das nicht und er schimpft dort und dann kann man sagen, also Essen ist ein großes Thema, wenn jetzt die Menschen mit einer Soße überfordert sind oder mit Brot zum Beispiel, weil sie das nicht kennen, dunkles Brot zum Beispiel, dann kann das ein Grund sein, warum jetzt der Bewohner sich aufregt und ja rumschubst oder rumpöbelt oder unzufrieden ist. Und da muss man gut auf ihn drauf eingehen und das vielleicht auch nochmal erklären. Und in dieser Schulung lernen die Mitarbeiter, warum kann das ein Problem sein? Oder auch, dass man in diesen Schulungen lernt, dass es unterschiedliche Rollenbilder gibt. Auch wie ist die Rolle der Frau in der Kultur und dass man einfach auch versteht, warum vielleicht der Mann immer in die Beratung kommt und nicht die Frau, obwohl es um die Frau geht. Dass man da auch für Verständnis wirbt und die Leute auf die Situation vorbereitet.
Was gibt's denn für Möglichkeiten und ist das im Gewaltschutzkonzept mit verankert, der Psychohygiene? Also gibt es Möglichkeiten an die Hand, dass die Leute sozusagen alles verarbeiten können, was sie da so erleben?
Ja, wenn wir jetzt an die Sozialarbeiter denken, die haben natürlich in ihrem Studium auch schon von Nähe und Distanz gehört, dass man das auch gut trennen kann. Haben wir jetzt Wachschutzleute, Betreuer, Quereinsteiger, eine Heimleitung auch, dann ist das nicht immer so gegeben. Aber auch da wollen wir natürlich anregen als Multiplikatoren, dass es ja eine Sensibilisierung gibt dafür, dass es eine Supervision als Notwendigkeit anerkannt wird. Es gibt ja auch Mitarbeiter, die sagen, ja, wofür brauche ich das? wir bräuchten eine Supervision. Aber gerade weil wir mit Menschen zu tun haben, die auch sehr schwere Biografien haben, die vielleicht auch einem Mitarbeiter abends mal erzählen, was sie so erlebt haben oder auch weinen oder generell Schwierigkeiten haben, ihre Vergangenheit zu verarbeiten. Ohne Psychologen, das muss man ja auch immer sagen, die Menschen sind ja auch teilweise mit ihren Lebensschicksalen dann alleine in der Verarbeitung unterwegs und ein Mitarbeiter hört das, dem muss man was an die Hand geben, dass er es selber auch gut verarbeiten kann und dass er da auch gesund aus der Arbeit nach Hause geht, dass es auch keine Überstunden gibt zum Beispiel und er schlecht schläft, weil er von Bombenkratern träumt oder so. Und da rege ich schon an, dass die Heimleitung auch eine Supervision installiert, wenn es das nicht schon gibt. Also es gibt Träger, die haben das schon vorbereitet, haben das auch auf dem Plan, aber es gibt auch Häuser, die sagen, na ja, brauche ich das wirklich? Wenn man darüber spricht, kann man natürlich auch erreichen, dass eine Leitung sagt, ja, das ist eine gute Idee, das könnte ich mir vorstellen.
Kommt das Personal auch auf dich zu und fragt, hey Mensch, es ist gerade absolut Land unter bei mir, was kann ich Ihnen da machen? Wenn jetzt quasi der nächste Supervisionstermin, was weiß ich, nächste Woche erst ist, aber es brennt halt jetzt.
Also normalerweise ist es ja so, ich bin in den Häusern bei den Coachings oder bei den Risikoanalysen und da kommt es schon vor, dass ein Mitarbeiter auch sowas sagt und man dann überlegen muss, wie gehen wir jetzt damit um? In der Regel ist auch die Heimleitung ja dabei. Und dann frage ich, und haben Sie da eine Idee oder wann geht's weiter? Also ich hinterfrage das dann natürlich mit der Heimleitung oder wir machen auch eine Fallbesprechung. Wenn man jetzt in den Coachings auf eine Fallsache eingeht, kann man auch solche Fälle dort schon bearbeiten. Das ist dann im Prinzip eine abgespeckte Supervision, wo auch alle anderen Mitarbeiter dabei sind und wo man zusammen darüber sprechen kann, was auch eine Entlastung schafft. Aber ich werde jetzt nicht 1:1 eine Supervision anbieten. Das schaffe ich gar nicht in meiner Arbeit.
Gibt's im Beratungsbereich irgendwelche Schutzausrüstungen oder wie sind da die Räume so ausgestattet?
Ja, ich sehe da ganz unterschiedliche Räumlichkeiten und manchmal fragt man sich schon, ob auch alle da mitgedacht haben zum Thema Gewaltschutz. Gerade wenn ich jetzt an Häuser denke mit 6 Etagen, wo vielleicht in der 5. Etage das Büro ist von der Sozialarbeiterin und das ist vielleicht noch eine junge Frau und sie sitzt ganz alleine und das ist ein Objekt für alleinreisende Männer, ist das natürlich sehr schwierig, da auch für Gewaltschutz zu sorgen für die Mitarbeiterin. Und dann muss man zusammen besprechen, ob das wirklich sinnvoll ist oder ob man vielleicht auch so ein Büro in die 1. Etage oder ins Erdgeschoss verlegen kann. Das ist einfach auch die Möglichkeit, den Raum zu verlassen, wenn es jetzt, sagen wir mal, gefährlich wird, dass man schnell rauskommt und nicht erst ganz viele Treppen laufen muss. Ja, solche Sachen von der Räumlichkeit sind wichtig von außen, aber auch innen. Wie steht der Tisch? Wie komme ich schnell zur Tür? Kann ich vielleicht auch aus dem Fenster klettern, was jetzt in der 5. Etage kein Thema ist, aber im Erdgeschoss wäre das auch eine Idee, dass man so schaut und auch ein Sicherheitsbeauftragter, also manche Firmen haben das ja oder manche Betreiber haben ja einen Sicherheitsbeauftragten, die schauen das eigentlich auch schon unter dieser Prämisse so ein bisschen an. Wie sind die Fluchtwege in dem Objekt? Es kann ja auch mal brennen. Na, das geht ja nicht nur um Übergriffe von Bewohnern, die vielleicht auch nicht so oft sind, aber man muss sich eben auch auf solchen Fall vorbereiten.
Ist das nichts, was vorgegeben ist, Brandschutzbeauftragter, Sicherheitsbeauftragter?
Ja, Brandschutzbeauftragter, natürlich gibt es das. Gibt Brandschutzbeauftragte, die durch die Objekte gehen. Die sind dann natürlich zum Beispiel von der Stadt, sonst gibt es keine Betriebserlaubnis. Das hat ein Betreiber nicht unbedingt selber. Aber ein Betreiber, wenn wir jetzt ans DRK zum Beispiel denken oder Malteser oder Johanniter, klar, haben die auch Sicherheitsbeauftragte, die dann auch mal gucken, wie sieht's denn aus in den Räumen? Ne, ist das alles sicher? Und man kann natürlich auch empfehlen, dass man nicht mit einer Türklinke von außen in das Büro kommt, sondern dass das mit dem Knauf geht, dass vielleicht der Sozialarbeiter dann hingeht und die Tür selber von innen öffnet und einen Klienten nur reinlässt und nicht 5. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Also über solches Prozedere muss man sprechen und man kann das auch nicht einfach einführen. Das muss man auch den Bewohnern dann kommunizieren, vielleicht mit Piktogrammen, Respekt und vielleicht eine Hand, die Stopp sagt und nur einer ins Büro zum Beratungstermin oder das muss man gut kommunizieren. Wenn man dann sagt, nee, das ist mir hier zu laut und nur einer, dann versteht das der Bewohner vielleicht auch nicht unbedingt. Es gibt auch Mitarbeiter, die sich schützen mit einer stichsicheren Weste. Das ist vielleicht nicht so das Mittel der Wahl, weil das auch provozieren kann. Für Bewohner kann das auch eine Provokation sein, dass sie sagen, ich bin noch gar nicht gefährlich, warum machst du das? Das ist immer so eine Entscheidungsfrage, wie positioniere ich mich da? Aber auch wenn jetzt Mitarbeiter sagen, ich fühle mich unsicher und es gab vielleicht Waffen, die mal gefunden wurden im Haus, kann man das in Erwägung ziehen, aber ich denke, das sollte wirklich der letzte Weg sein.
Ist das eher pro forma, so eine Weste anzuziehen, oder ist es tatsächlich schon mal passiert, dass es einen Angriff gab auf
Kollegen? Also ich selber habe das jetzt nicht gehört mit Messerangriffen oder so, aber natürlich gibt es in den Häusern auch Zimmerkontrollen und da wird sicherlich auch das ein oder andere Mal gefunden. Und wenn jetzt die Heimleitung sagt, es ist mir zu gefährlich, meine Mitarbeiter in das Zimmer zu setzen von der Beratung und ich habe Bewohner, wo das schwierig ist, auch wenn das Einzelfälle sind, dann kann man das sicherlich erwägen. Aber generell ist das Signal für die Seite, die beraten werden soll, nicht so günstig. Das muss man schon sagen.
Werden Beratungen eigentlich immer zu zweit geführt oder also sozusagen zwei Leute, die da sitzen und ein Bewohner kommt mit rein, quasi, dass man sich also doppelt schützt?
Das wäre eine gute Maßnahme, auch vor allem geschlechtergemischt, also Mann und Frau als Sozialarbeiter, kann man aber überhaupt gar nicht gewährleisten, weil auch die Beratungsschlüssel in den Kommunen recht unterschiedlich sind. Und wenn man jetzt zum Beispiel von einem Beratungsschlüssel ausgeht, 1 zu 80 oder zu 70, und wir haben ein Objekt, wo vielleicht 90 oder 80 Menschen drin wohnen, das ist vielleicht gerade grenzwertig, dann hätten wir 1,5 Beratungsstellen. Ja, also ist vielleicht einer krank oder im Urlaub, dann haben wir auch nur jemanden sitzen, der alleine da ist. Da gibt es gar keine Vorgaben so richtig. Also da sind ganz, ganz viele Sachen frei auch zu entscheiden. Und die Träger schauen natürlich schon, ihre Mitarbeiter zu schützen. Aber wenn es der Schlüssel nicht hergibt, kann man halt auch nicht zaubern. Auch eine Beratung muss finanziert werden. Und da gibt es Vorgaben von der Stadt und das ist nicht vergleichbar. Man kann sagen, okay, 1 zu 200 wäre ein bisschen viel.
Ja.
Also im Anfangsbereich war der Schlüssel teilweise so. Also 2016 gab es tatsächlich solche Schlüssel. Da musste man aber auch erstmal gucken, wie gestalten wir das aus. Aber wie gesagt, wenn man die Kapazität hat, kann man das machen. Wenn man jetzt 200 Menschen zu beraten hat, gibt es der Schlüssel auch her. Aber auch da gibt's Urlaub und jemand ist krank und dann sitzt auch jemand nur alleine da und man muss trotzdem eine Beratung anbieten. Und gerade weil man das nicht immer gewährleisten kann, ist es auch gut, wenn man die Raumeinteilung gut im Blick hat, die Möbel, wie stehen die in dem Zimmer, auch ein Beratungsprozedere, vielleicht auch eine Terminvereinbarung, auch wenn man weiß, das ist ein schwieriger Klient, da muss man ein bisschen vorsichtiger beraten, dass man dann sagt, okay, in der Stunde weiß ich, ist der Wachschutz im Objekt, dass man dann zur Not den vielleicht dazu holen kann. Oder man hat vielleicht auch einen Dolmetscher da oder jemand aus dem Betreuerteam, die das übersetzen muss und ist dann zu zweit. Also da muss man schon ein bisschen kreativ sein, aber generell gibt's da keine Mindeststandards.
Gehen wir mal weg von den Beratungen und gehen mal eher in Richtung so, weiß nicht, gemeinsame Aktivitäten. Sind die Betreuer oder die Kolleginnen, die da arbeiten, machen die quasi bei den Aktivitäten regelrecht mit oder wofür sind die jetzt da konkret zuständig?
Na, du hast in so einer großen Unterkunft immer sehr viele Aufgaben zu bewältigen, wie zum Beispiel Bettwäschewechsel oder Zimmerzuweisung. Wenn jetzt neue Klienten zugewiesen werden, dann muss eine Hausordnung erklärt werden. Dann wird gezeigt, wo waschen wir die Wäsche oder wo sind die Ämter, wo kann man dann und dann irgendwo hingehen, auch Formulare vielleicht mal kopieren oder was ausfüllen. Also niedrigschwellige Sachen in der Betreuung in dem Hausprozedere, also du hast vielleicht auch Außenanlagen, die man zusammen vielleicht mal pflegen kann, Zigarettenkippen wegfegen oder solche Sachen. Man kann zum Beispiel auch kleine Arbeitsbeschäftigungsmaßnahmen ansiedeln in dem Objekt. Das könnte man auch mit den Betreuern zusammen machen. Es gibt Objekte, die machen das, es gibt Objekte, die machen das nicht. Ist recht unterschiedlich, wo man eben sagt, da macht man auch was zusammen. Aber wenn man jetzt nur die Hausbetreuung sieht durch Betreuer mit den Bewohnern, dann gibt es sehr viele Sachen, die man regeln muss. Auch gucken, wo sind Abflüsse verstopft oder wenn die Bewohner neu in ein Zimmer gehen und man muss ein Bett rausnehmen oder das Bett ist kaputt. Also man muss halt die ganze Wohnsache vorbereiten. Auch eine Küche organisieren, muss man sagen, Mensch Leute, ihr habt hier gekocht, jetzt müsst ihr mal sauber machen. Das muss ja jemand auch feststellen. Das wird nicht immer nur die Heimleitung sein, ne? Und Und Bettwäsche ist halt auch ein sehr großes Prozedere. Das muss man auch sehr gründlich machen. Angenommen, die Menschen haben eine Krankheit, wie zum Beispiel Krätze oder Bettwanzen. Das muss man sehr, sehr gründlich dann behandeln. Da müssen auch alle an einem Strang ziehen. Das muss eine sehr große Regelmäßigkeit sein. Die Bettwäsche muss gewaschen werden, vielleicht auch durch eine Reinigung, die man dort beauftragt. Das machen dann auch Betreuer, ja.
Gibt es denn da Schutzkleidung? Ich meine, gerade in Corona-Zeiten ist es natürlich wahrscheinlich, gab es da wahrscheinlich auch riesengroße Diskussionen, aber gibt es auch Schutzkleidung, die da, also gerade bei Krätze ist ja doch etwas, was jetzt in nicht so üblich ist.
Na klar, also solche Sachen sind eigentlich Standard in den Unterkünften, dass man Handdesinfektionen hat, Handschuhe in mindestens 3 Größen, auch die Füßlinge vielleicht, wenn man in ein Zimmer gehen muss, was von Schädlingsbefall betroffen ist. Generell haben die Leute auch Mundschutz dort. Und wenn das nicht da wäre, dann müsste man das halt nachrüsten. Aber ich denke, Corona war da auch ein ganz guter Zeitpunkt, das nochmal anzuregen, dass es wirklich Sinn macht, solche Sachen da zu haben. Aber sehr, sehr große Häuser, sag ich mal, mit einer Kapazität von über 200 Menschen, haben das automatisch auf dem Schirm, dass man solche Sachen braucht dafür. Und auch die Stadt arbeitet eng mit dem Gesundheitsamt zusammen. Und es kommt sicherlich auch immer mal vor, dass man jemanden in der Unterkunft hat mit Hepatitis, was jetzt kein großes Drama ist, aber wo man sich einfach auch selber schützen muss. Und das ist einfach Standard, ja.
Hast du Einblick, wie viele Menschen da dann mitarbeiten?
Bei den Betreuern jetzt?
Genau, oder? Du hast ja gesagt vorhin, dass wir so verschiedene Schlüssel haben jetzt auf diese auf die Beratungsstellen. Aber wie ist denn der Schlüssel quasi auf die Betreuer dort?
Naja, sagen wir mal, wir haben vielleicht ein Haus mit 300-400 Bewohnern und dann hast du ungefähr 100 Betreuer und Sozialarbeiter dort in dem Objekt, die dort arbeiten. Natürlich in mehreren Schichten, also sie sind nicht immer alle gleichzeitig da und es gibt auch Leute, die sind krank oder haben Urlaub. Aber generell hast du einen sehr, sehr großen Personalstamm, der eben auch mit dem Wachschutz noch ergänzt wird. Ein Hausmeister ist dann noch Standard. Den braucht man einfach auch. Es geht auch viel kaputt und muss auch viel mal mit kleinen Reparaturen ausgewechselt werden, dass einfach auch das Objekt funktionstüchtig ist. Ein Zaun muss ausgebessert werden. Also sind schon sehr, sehr viele Leute auch beschäftigt. Hat man jetzt kleinere Objekte, vielleicht mit 30-40 Menschen, was für die Bewohner sehr, sehr schön ist, weil es auch sehr familiär ist, sehr viel Privatsphäre bietet, hat man vielleicht 2 oder 3 Menschen, die dort arbeiten. Das ist dann...
So wenig?
Ja, so wenig.
Krass. Also
dann hast du vielleicht eine Heimleitung, 3/4 Stelle und dann noch 1/2 Stelle, ein Sozialarbeiter und ein Hausmeister dazu. Also das wäre für ein ganz kleines Objekt so. Ja, eine übliche Personalgröße.
Das ist so interessant. Ich versuche das gedanklich ein bisschen einzuordnen. Ich meine, so eine Art, also nehmen wir jetzt mal eine familiäre Geschichte, 30, 40, das, was du gerade gesagt hast. Ich meine, ich versuche mir das irgendwie vorzustellen. Ein Krankenhaus ist es ja nicht, auch wenn man da sagt, man braucht Schutzeinrichtungen. Ein Gefängnis ist es halt auch nicht, obwohl da eine Zaun drumherum ist. Ein Kindergarten ist es aber auch nicht. Das ist wahnsinnig schwierig irgendwie für mich, das einzuordnen. Ich gehe in eine Flüchtlingsunterkunft und schaue mir das dann dort an. Ich meine, in eine Wohngemeinschaft im weitesten Sinne mit, was weiß ich, angeschlossenem Jugendhaus vielleicht, so ähnlich könnte ich mir das vorstellen.
Ja, also ich habe ja im letzten Jahr fast 30 Einrichtungen besucht und in diesem Jahr auch 20 ungefähr.
Da Wie viele Kilometer hast du da gemacht?
Och ja, du fragst Sachen. Also im letzten Jahr 18.000 Kilometer vielleicht. Also
sehr gut.
Das ist schon viel gewesen. Da bin ich also auch erst im Mai losgefahren eigentlich. Aber ja, sehr, sehr unterschiedlich, wie die Häuser auch ausgerichtet sind. Also es gibt Objekte, die sind so aufgebaut wie so eine Berufsschule zum Beispiel, so ein Schulungszentrum. Und da kann man sehr gut man hat Licht, man hat Anschlüsse, man hat auch viele Freizeiträume, ein gutes Außengelände. Also solche Objekte werden gern genommen, um als Unterkunft zu fungieren von der Kommune. Habe ich viele Häuser gesehen, aber es gibt auch so kleine Stadtvillen, die so ein bisschen so einen Charme haben, auch nicht so groß zu sein, wo mehrere Einheiten sind für Familien, auch große Familien, die dort ganz geschützt wohnen, wo auch ein Sozialarbeiter vielleicht nicht immer zu vor Ort ist, sondern mehr so stundenweise, vielleicht 10, 15, höchstens 20 Stunden die Woche da ist vor Ort und ansprechbar ist für die Fragen. Man kann das gar nicht so vergleichen. Manchmal ist auch ein Objekt, was sich nicht so gut bewährt und dann schließt die Stadt das wieder und sucht ein neues Objekt, was besser passt. Und viele Häuser sind natürlich auch nicht auf dem neuesten Superstand, also wo man vielleicht auch sagen kann, teilsaniert oder so. Also das ist jetzt kein Luxus, ne? Es sind ganz einfache Wohnhäuser, auch in manchen Städten werden auch Neubaublocks dafür gerne genommen, so für, sagen wir mal, mehrere Eingänge sind vorbereitet für dezentrales Wohnen. Das ist ja dann auch gar nicht mehr mein Aufgabenbereich, aber man kann sagen, die Leute gehen eben so langsam aus der Erstaufnahme in die Gemeinschaftsunterkunft und dann in eine Wohnung. Und da wird halt der Standard, die Privatsphäre immer ein bisschen angepasster für die Person, immer vorteilhafter. Und eine Gemeinschaftsunterkunft hat mal mehr, mal weniger Privatsphäre, je nach Größe auch und auch nach Ausrichtung. Haben wir jetzt ganz viele alleinreisende Männer da, gibt es in den Zimmern auch mehrere Wohngemeinschaften. Also ein Zimmer hat vielleicht 2 oder 3 Betten. Die Menschen werden dann auch so ein bisschen zusammengelegt, weil man vielleicht nicht mehr Platz hat oder weil es einfach der Raum auch hergibt. Es gibt ja auch sehr große Zimmer, wo das geht.
Bei den familiären Geschichten ist es da auch eher so, dass das Personal näher zusammenrückt. Hast du da Einblick?
Naja, also ich glaube, wenn jetzt in den Unterkünften nicht so viele Menschen sind, ist natürlich auch eine engere Vertrauensbindung da zu dem Personal. Also vielleicht kauft sich ein Bewohner zum Beispiel eine Handykarte, eine Prepaid-Karte und geht dann zum Betreuer hin und sagt, hilfst du mir mal beim Einrichten oder so, sodass man dann schon weiß, aha, Herr X hat jetzt sich eine neue Karte gekauft. Also das ist dann schon sehr, sehr freundschaftlich vielleicht im Arbeitsalltag, ne, ohne dass man sagt, man nimmt jetzt diese Probleme mit nach Hause oder so. Aber ja, das ist sehr übersichtlich. Man kennt sich auch. Das ist auch gut so, dass man dann auch weiß, wer hat jetzt Probleme, wo muss ich mehr schauen. Und wir haben ja auch sehr, sehr viele Bewohner, die auch sich gut integrieren wollen, die Kurse machen, die zu Schulen gehen und die eben sagen, ich will mir ein neues Buch kaufen, wo kann ich das bekommen oder sag mal, was liest sich gut oder hilf mir, ich will die Schule wechseln, der Lehrer gefällt mir nicht oder so. Das sind dann schon Probleme, die werden dann ganz unkompliziert miteinander gelöst. Dafür braucht man nicht unbedingt einen Sozialarbeiter. Also das wird auch ein Betreuer machen oder auch ein Heimleiter, auch ein Hausmeister wird vielleicht mal angesprochen und gibt mal einen Hinweis, wo bekomme ich noch dies oder das Teil, was eben der Bewohner dann erfragt.
Fändest du es sinnvoller, viele kleine Einrichtungen zu haben oder wenige große Einrichtungen?
Ja, also die großen Einrichtungen generell sind schwierig. Also ich kann das auch nicht wirklich gut finden. Ich weiß, es wird so gemacht, dafür gibt es verschiedene Gründe. Das würde ich jetzt auch gar nicht begründen wollen. Aber ich persönlich finde kleinere Einrichtungen natürlich besser. Für die Bewohner ist es einfach viel mehr Privatsphäre und viel mehr Förderung möglich. Aber ich glaube auch, dass es günstig ist, unterschiedliche Modelle von Einrichtungen bereitzuhalten, weil es auch immer Menschen gibt, die unterschiedliche Problemlagen haben. Und wenn ich jetzt an stark traumatisierte Männer denke, ist es vielleicht auch manchmal gut, ein Objekt zu haben am Rande der Stadt mit bisschen Wald und Natur drumherum, dass sie da einfach auch ein bisschen zur Ruhe kommen. Und für eine Familie wäre das Objekt nicht so günstig, wenn die Kinder so einen weiten Weg zur Schule haben. Also man muss auch mal gucken, was passt. Und wenn jetzt alle Objekte gleich wären, dann hätte ich da auch gar keine Vielfalt, was ich so an die Bedarfe anpassen könnte. Und ich habe in einigen Städten auch Einrichtungen besucht. Also sagen wir mal, eine Stadt hat 4 unterschiedliche Gemeinschaftsunterkünfte. Da ist es gut, dass es unterschiedliche Ausrichtungen gibt, dass man auch einfach gucken kann, für den Bewohner passt das besser, für den das. Und auch selbst wenn jetzt häusliche Gewalt ein Problem ist innerhalb einer Familie, kann man auch da sehr gut dann trennen und sagen, also für die Frau ist das Objekt besser, für den Mann das Objekt. Das denke ich, sollte trotzdem der Trend sein, Häuser zu haben in der Größenordnung 50 bis 80 Personen, ohne dass ich das natürlich beeinflussen kann so wirklich und ich muss nehmen, was da ist und auch beraten, wenn die Häuser größer sind. Aber ich merke schon, je größer das Haus ist, umso mehr Gewaltpotenzial schlummert auch in solchen Größen. Das ist ganz klar, weil auch die Kulturen aufeinander prallen und wir haben Menschen, die vertragen sich nicht, weil sie die Ethnie vom anderen nicht akzeptieren. Und wenn wir da an Kurden denken zum Beispiel oder an Schiiten und Sunniten, das verträgt sich nicht unbedingt. Und jemand, der ein Belegungsmanagement durchführen muss, also die Heimleitung muss überlegen, wen lege ich in welches Zimmer, wenn man jetzt dieses und dieses Zimmerkontingent hat, dann muss man solche Sachen berücksichtigen. Manchmal weiß man das vorher nicht. Also jemand kommt aus Pakistan und der andere kommt auch aus Pakistan, dann ist ja offensichtlich alles in Ordnung. Aber das heißt nicht, dass die Menschen sich unbedingt verstehen. Das kann sein, der eine ist nördlich, der andere südlich, dann gibt es halt Probleme. Das ist auch in der Regel schon vorprogrammiert. Da muss ich eine Alternative haben und unterschiedliche Objekte oder Etagen oder wir haben auch Objekte mit mehreren Häusern in einem Gelände. Dann kann man die Menschen auch innerhalb dieses Geländes umverlegen, was auch günstig ist, wenn es nicht klappt.
Du hast vorhin gesagt, auch das Personal wird natürlich auch geschult. Werden die auch wirklich auf solche Sachen hin geschult? Also was weiß ich, man könnte sagen, eine politische Schulung, wenn du sagst, nördlich und südlich passt nicht gut zusammen. Warum ist das so, die Konflikte, warum sind die da und so weiter? Geht das wirklich so tief, dass du sagen kannst, das und das ist dort politisch oder kulturell gerade in diesem Bereich los und so könnt ihr euch darauf vorbereiten?
Also das, was man jetzt so an Wissen schon evaluiert hat, klar, das wird auch vermittelt in diesen Kursen. Gibt natürlich unterschiedliche Anbieter und jeder Träger schaut auch, was möchte ich für ein Angebot wahrnehmen. Aber generell wird schon darauf auch eingegangen, dass es unterschiedliche Kulturen gibt und Schwierigkeiten zwischen, ja, unterschiedlichen Stämmen, sagen wir es mal so, auch Minderheiten. Auch religiös ist es zum Beispiel so, wir hatten am Anfang sehr viele Syrer, die waren Moslems, aber es gab eben auch einige, waren Christen. Und das kann man sich gar nicht so denken. Man denkt, jemand ist immer Moslem, aber es gibt eben auch Ausnahmen, das sind dann eben Minderheiten. Und die muss man auch schützen. Also es sind auch eine Gruppe, die mehr Schutz braucht. Und solche Deeskalationstrainings und auch die interkulturell sensiblen Kursangebote unterstützen bei dieser Wahrnehmung und sagen, es gibt dort Sachen, da müsst ihr aufpassen, fragt die Leute vorher, ob sie da und daher kommen und dann stellt man sich natürlich auch darauf ein. Alles andere, wenn man das wüsste und man legt die Menschen trotzdem zusammen, wäre grob fahrlässig und das möchte keiner und das macht auch eigentlich keiner.
Hast du schon von Personal gehört, das sich auch körperlich zwischen Leute gestellt hat? Also wenn die normale, beziehungsweise die, ich nenne mal die verbale Deeskalation nicht funktioniert hat, dass sie dann eben einfach auch mal, klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber einfach mal zugelangt haben?
Naja, zugelangt nicht. Also da habe ich keine Kenntnis von, aber natürlich muss auch jemand, der körperlich dort eingesetzt ist als Wachschutzmitarbeiter, dazwischen gehen, wenn jetzt zwei Parteien sich da zum Beispiel prügeln. Na, das ist ganz klar, dass man da auch trennen muss und dass eine kleine, zarte Frau das vielleicht nicht so schafft. Und da gibt es Techniken, da sind die Sicherheitsmitarbeiter gut vorbereitet in Kursen und auch ein Betreuer, der vielleicht jetzt gerade keinen Wachschutz in dem Objekt hat, sollte versuchen, damit irgendwie umzugehen. Der eine ist dafür körperlich prädestiniert und der andere nicht, das ist recht unterschiedlich. Aber also ich habe das schon mitbekommen, dass auch Wachleute dazwischen gehen müssen, aber nicht, dass sie handgreiflich werden.
Aber für die Betreuer jetzt direkt sowas Ähnliches, was weiß ich, es gibt ja jetzt vermehrt auch so Judo-Kurse, Selbstverteidigungssachen, ist das ein Thema?
Na, das wäre eingebaut in diesen Deeskalationstrainings. Also da hat man dann schon eine Einflussnahme durch Kommunikation, dass man auch leise spricht und ruhig spricht, aber dass es auch körperliche Verteidigungsstrategien gibt, denn Deeskalation heißt auch immer Selbstschutz für den Mitarbeiter und das ist in diesem Personalmanagement, was wir jetzt in diesem Podcast besprechen, auch ein großes Thema, dass man sich da auch ein Stück verteidigen kann in einer brenzligen Situation, die wir hoffen, dass sie nicht so vorkommt, aber natürlich muss man sich darauf einstellen und da gibt es auch Trainer, die körperlich da Erfahrung haben und das einbringen und das dann auch durchtrainieren, so in Situationen Haut zu Haut, sag ich mal.
Dann danke ich dir für den sehr weitreichenden Einblick über das Personalmanagement. Wir sind auch ein bisschen abgeschweift, aber ich denke, das hat ja irgendwie, das ist ja alles irgendwie so ein bisschen verzahnt, von daher passt das. Und wir sehen uns dann oder hören uns beim nächsten Mal.
Das wäre super. Danke, Michael.